SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Wer in den letzten Jahren in den USA eine Straße entlang geschlendert ist, ist bestimmt mal in eine süßlich riechende Rauchschwade hineingeraten. In vielen US-Bundesstaaten darf nämlich ganz legal gekifft werden. Und auch in Deutschland ändert sich die Rechtslage. Ab 1. April soll es erlaubt sein, bestimmte Mengen von Cannabis anzubauen und zu rauchen. Unser Reporter war bei einem Online-Händler für Pflanzbedarf im Badischen, der seit der beschlossenen Teillegalisierung von Cannabis einen absoluten Boom erlebt. Am Ende der Sendung gehen wir in eine Firma in der Pfalz, bei der man sich per WhatsApp bewerben kann. Unser Reporter hat nachgefragt, wie das so ankommt und warum das überhaupt nötig ist. Unser erstes Thema dreht sich um Frauen, ältere Frauen. Ab 47 gilt man als ältere Frau, habe ich gelernt. Ohne mich würdet ihr alt aussehen, so heißt eine neue Kampagne, die auf die Diskriminierung von Frauen ab Mitte 40 im Beruf aufmerksam machen soll. Das Online-Frauenmagazin Palais Flux hat dafür kurze Videos und Fotos von beruflich erfolgreichen Frauen veröffentlicht, die erklären, warum Unternehmen Frauen ab einem gewissen Alter auf keinen Fall übersehen sollten. Das Ganze wird unterstützt von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ist da auch groß vorgestellt worden und wird begleitet von der BWL-Professorin Anja Lüthi. Mit ihr habe ich über dieses Thema gesprochen. Frau Lüthi, können Sie konkret 2, 3 Situationen nennen, in denen Frauen älter als 45 im Beruf typischerweise das Nachsehen haben?
Ja, guten Tag, Frau Stadler. Vielen Dank erstmal für die Einladung, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen. Stellen Sie sich eine Frau vor, die Mitte 30 ihre Kinder bekam, immer gearbeitet hat und dann eben mit 2, 3 Kindern gesagt hat, ich mache jetzt mal eine Pause, bis die Kinder so weit sind, dass sie in der Schule sind und von der Schule vielleicht alleine nach Hause gehen können. Jetzt möchte ich wieder auf dem Arbeitsmarkt eintreten. Und dann erlebt diese Frau Folgendes, wenn ihr Anfang ihrer 30er Jahre, als sie noch Karriere machen wollte, gesagt worden ist, sie sind noch nicht so weit. Warten Sie mal ab, viel zu jung, Anfang 30. So wird ihr dann Mitte, Ende 40 gesagt, nein, tut uns leid, jetzt sind Sie leider zu alt. Das heißt, jüngere Frauen werden bevorzugt, wenn Unternehmen neue MitarbeiterInnen einstellen, weil in den Unternehmen in den Spitzenpositionen Männer sitzen und Männer stellen eben lieber Männer ein, beziehungsweise junge Frauen.
Das heißt im Umkehrschluss, Männer haben keinerlei Nachteile im Beruf aufgrund ihres Alters, oder gibt es das schon auch, aber weniger oft als bei Frauen?
Mag es auch geben, aber wenn wir uns die Zahlen angucken, es gibt heute auf dem Arbeitsmarkt 12,2 Millionen Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, die arbeiten. Das sind 10% weniger als Männer. Das heißt, wir haben schon mal da eine große Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Und bei Männern ist es ja eher so, wenn die in die Jahre kommen, oh, graue Schläfen, der ist bestimmt jetzt weise und hat wahnsinnig viel Erfahrung. Und bei einer Frau sagt man, oh, hat die olle graue Haare, die ist wahrscheinlich in der Menopause und ist eigentlich überhaupt nicht mehr für unser Unternehmen eine Bereicherung.
Genau, deshalb gibt es jetzt diese Videos anlässlich der Kampagne Ohne mich würdet ihr alt aussehen. Inwiefern können solche Kampagnen denn tatsächlich helfen, das Bewusstsein für Altersdiskriminierung von Frauen im Beruf zu schärfen, das in die Gesellschaft zu tragen, dieses Problem?
Erstens mal ist es toll, dass der Scheinwerfer auf dieses Problem gerichtet wird und dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ganz klar sagt, Altersdiskriminierung ist in Deutschland verboten. Zweitens mal ist so eine Kampagne auch Vorbild für Unternehmen, die nämlich mit einem wahnsinnigen Fachkräftemangel zu kämpfen haben und dass eigentlich dann Unternehmen sich freuen können, wenn sie solche Kampagnen auch in den Fokus nehmen, in denen Sie zum Beispiel bei einer Stellenanzeige auch dazu schreiben, wenn Sie über 47 Jahre alt sind, dann sehen Sie das bitte nicht als Hindernis, sondern als Bereicherung. Sie bringen ja nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch Lebenserfahrung und sogar Lebensweisheit mit. Von daher bitte bewerben Sie sich. Das ist auch für uns von unschätzbarem Wert, Frauen zu haben, die ja mit Mitte, Ende 40 wirklich ganz andere Kompetenzen mitbringen als junge Frauen.
Wie kann es denn über Ihr jetziges Beispiel hinaus noch aussehen? Was kann Unternehmen tun, um eben diese Frauen stärker an sich zu binden, Frauen ab Mitte 40?
Da gibt es das Modell der sogenannten Caring Company. Das sind die Unternehmen, die sich kümmern. To care ist Englisch. Die Fürsorgeunternehmen, die sagen, ja, wir bieten natürlich allen unseren Mitarbeiterinnen flexible Arbeitszeiten an. Denn wir wissen ja, Frauen jenseits der 47 kommen langsam in die Menopause. Die Hormone spielen verrückt. Diese Frauen haben furchtbare Schlafstörungen. Die können vielleicht teilweise nicht morgens um 7 oder 8 am Arbeitsplatz sitzen. Sprich flexible Arbeitszeiten, Remote-Arbeiten, Homeoffice, Teilzeitmodelle oder eben auch Seminare zum Thema Menopause. Das heißt, eine Caring Company würde sich in die verschiedenen Altersgruppen, aus denen die MitarbeiterInnen kommen, hineinversetzen und im Rahmen der Gesundheitsförderung eben entsprechende Angebote machen, damit sie, das ist das Ziel, die ArbeitnehmerInnen möglichst lange im Unternehmen halten. Denn wir haben ja im Moment auch den Trend, dass eigentlich viele Menschen gar nicht bis 67 zum gesetzlichen Rentenalter arbeiten wollen, sondern viel früher aufhören wollen, weil sie eben diese Bedingungen, die ich gerade aufgeführt habe, nicht vorfinden. Und ich glaube, da müssen sich Unternehmen verändern und viel zentrierter, fokussierter auch für die älteren Arbeitnehmerinnen zum Beispiel auch Top-Job-Sharing anbieten. Ja, dass man sich in Spitzenpositionen auch Arbeitsplätze teilen kann.
Zum Schluss würde ich gerne noch eine persönliche Frage stellen, wenn ich darf. Sind Sie denn selber schon mal wegen Ihres Alters als Frau diskriminiert worden im Beruf?
Ja, natürlich. Ich bin ja sehr gerne Professorin im Land Brandenburg, in der Stadt Brandenburg, an der Technischen Hochschule Brandenburg. Aber ich lebe in Berlin. Das sind immerhin 80 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Und als ich mich mit Anfang, Mitte 40 dann auch mal in Berlin umgeguckt habe, weil ich wechselbereit war, wie es heute so schön heißt, hat man mir gesagt, jenseits der 45, Frau Lüthi, ist es eigentlich nicht mehr möglich, eine BWL-Professur in Berlin anzutreten. Obwohl ich damals noch 22 Jahre Arbeitsleben vor mir hatte, war ich schon zu alt. Und das hat sich damals schon so falsch angefühlt. Denn wenn ich mir den Lebenszyklus der Frau angucke, die Frauen treten heute nach dem Bachelor mit 22, 24 auf den Arbeitsmarkt, arbeiten wahrscheinlich die jungen Leute bis fast 70, sind das 50 Jahre. Und da kann man nicht schon ab 45 sagen, die gehört zum alten Eisen.
Sagt Anja Lüthi. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und begleitet die Kampagne Ohne mich würdet ihr alt aussehen. Und mit ihr habe ich gesprochen über die Diskriminierung von Frauen ab Mitte 40 im Beruf. Vielen Dank, Frau Lüthi, fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Kiffen soll legal werden. Der Bundestag hat vor kurzem dem Gesetz für eine kontrollierte Cannabisabgabe zugestimmt. Damit soll es ab April legal sein, bestimmte Mengen von Gras zu besitzen, zu konsumieren und auch selbst anzubauen. Die Nachfrage auf Spezialprodukte zum Selbstgärtnern hat seitdem enorm zugelegt. Unser Reporter Alexander Winkler hat einen Online-Händler für Pflanzbedarf in Ettlingen besucht.
Jetzt müssen wir hier ein bisschen aus dem Weg gehen.
Ja.
Wir haben einen großen LKW mitgebracht, Gott sei Dank.
Es ist extrem eng im Lager der Firma GrowGuru. Während die Regale fast leergeräumt sind, stehen Transportboxen und Paletten in den Gängen, daneben große Kisten mit allem möglichen Pflanzequipment von Großhändlern, aus denen eine Handvoll Beschäftigte die frisch reingekommene Ware in kleinere Kartons zum Versand an die Kunden umverpackt. Massenweise.
Und jetzt aktuell hatten wir auch das Problem, dass DHL unsere ganzen Pakete nicht mehr mitnehmen konnte, weil der LKW, der zum Abholen kommt, zu klein war. Die Situation hatten wir jetzt auch noch nicht.
Philipp Spannagel, Gründer und Geschäftsführer von GrowGuru, ist selbst perplex vom aktuellen Boom, den die Teillegalisierung von Cannabis durch den Bundestag ausgelöst hat. Denn grundsätzlich verkauft er in seinem Online-Shop schon seit 2014 alles, was ein semiprofessioneller Hobbygärtner zu Hause brauchen könnte. Düngemittel, LED-Lampen, Pflanzzelte, spezielle Klimaanlagen, aber nicht explizit für den Anbau von Cannabis.
Wir haben alle möglichen Anwender, wir haben da ambitionierte Chili-Freunde, wir haben Leute, die irgendwelche tropischen Pflanzen überwintern wollen und so weiter.
Wie viele Kunden aber Cannabis anbauen, weiß Philipp Spannagel nicht. Denn schon aus rechtlichen Gründen darf das bisher offiziell kein Thema sein.
Wir beraten auf das Thema gar nicht. Wenn bei uns jemand anruft und irgendwie anfängt, über Cannabis zu sprechen, dann können wir das Gespräch nicht mehr fortsetzen. Also das ist für uns einfach die ganz klare rote Linie und das hat sich auch noch nicht geändert.
Und doch hat sich seit der Entscheidung des Bundestags zur Cannabis-Legalisierung das schon davor gut laufende Geschäft über Nacht verdreifacht. Das merkt auch Carina Burg, die im Kundenservice arbeitet.
Bis Mitte letzter Woche war es noch in Ordnung. Und natürlich ist es explosionsartig geworden. Die Auftragslage ist wirklich immens schwer zu stemmen, aber wir kämpfen uns durch.
Momentan machen alle Überstunden hier bei uns. Wir haben auch sofort gesagt, dass wir einen Bonus an die Mitarbeiter auszahlen und so weiter. Wir versuchen, alle bei Laune zu halten, gucken, dass es allen gut geht, dass niemand krank wird. Das ist jetzt mal das Wichtigste und wir versuchen einfach, so gut es geht, das Geschäft abzuwickeln.
Und gleichzeitig hofft Philipp Spannagel natürlich auch auf längerfristigen Rückenwind für GrowGuru. Der Markt wächst, aber auch die Konkurrenz nimmt zu.
Ja, so an den Statistiken in den anderen Ländern kann man schon erkennen, wie hoch so der Anteil von Leuten ist, die gern zu Hause halt gärtnern, auch wenn man jetzt das Endprodukt in irgendwelchen Shops kaufen kann. Aber hier so die Baumärkte und so schnuppern ja auch schon oder experimentieren mit dem Thema und damit muss man dann halt auch wieder umgehen.
Ein Online-Händler für Pflanzbedarf aus Ettlingen hat alle Hände voll zu tun. Alexander Winkler hat ihn besucht. So, und jetzt gibt's Post. Es ist immer schön, wenn reiche Menschen Tipps für Menschen mit weniger reichhaltigem Budget haben und sich so als ziemlich lebensfremd outen. Ein schönes Beispiel dafür liefert der Chef des Frühstücksflocken-Imperiums Kellogg's, Gary Pilnick. Er rät Menschen, die knapp bei Kasse sind, am Abend einfach Cornflakes zu essen. Für diesen grandiosen Vorschlag bekommt er unseren nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche von Katharina Krüger.
Lieber Gary Pilnick, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. War ja klar, dass Sie eins auf die Löffel kriegen. Sie raten Amerikanern mit Geldsorgen, dass die doch einfach Cerealien zum Abendbrot essen sollen. Na danke. Und weil Sie der Chef von Kellogg's sind, meinen Sie natürlich nicht irgendwelche Cerealien, sondern Ihre Cerealien. Also nix mit gesunden Dinkelpops und Haferschleim, sondern kakaodurchwirkte, mit Honig beträufelte kleine Unverschämtheiten, auf die im Werbelicht die Milch plätschert wie ein verheißungsvoller Jungbrunnen. Ach Gary, Sie sind mir schon eine Frühstücksflocke. Ihre Idee ist weder zahnschonend noch wirklich eine preiswerte Alternative. Denn wenn dem so wäre, hätten wir sie doch längst zum König der Cornflakes gekrönt. Ach was, zum Cerealienzar. Mit ihnen an der Spitze gäb's im Internet keine Cookies mehr, sondern Cerealien. Sie wären die Suchmaschine, die nur eine Antwort kennt. Was koche ich heute? Cerealien. Womit kriege ich den Ofen sauber? Cerealien. Sie würden ein Müsli-Ministerium schaffen. Alles wäre gut, denn endlich haben Sie, lieber Gary Pilnick, uns ja gezeigt, wo die Lösung liegt für all die Probleme auf der Welt. In der allabendlichen Schüssel voll Crunch und Flüssigkeit. Das Einzige, worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist die gute Luft. Wenn nämlich alle nur noch Cerealien essen, eieieiei, das gibt Stimmung unten im Darm und die muss natürlich irgendwie raus. Und spätestens da wäre auch klar, Ihr Vorschlag, der stinkt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann, die sich rund um Stil und Etikette im Job bestens auskennt. Heute hat sie einen Rat in Sachen Kleidung für Isabel aus Stuttgart. Die hat uns Folgendes geschrieben. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und würde mich gerne auf eine Stelle als Sekretärin oder Assistentin bewerben. Allerdings müsste ich mir dann, wenn meine Bewerbung erfolgreich war, wahrscheinlich noch Klamotten zulegen. Das heißt Kostüme und Hosenanzüge. Wie ist Ihre Meinung zum Dresscode im Sekretariat? Hier die Antwort von Caroline Lüdemann.
Ich würde die Frage ganz gern erstmal ein bisschen allgemeiner oder grundsätzlicher angehen. Es gibt nämlich tatsächlich Erkenntnisse dazu, was in der Kleidung besonders seriös, zuverlässig und kompetent wirkt. Und das sind doch wahrscheinlich dann genau die Kriterien oder Werte, die man eben in so einer Assistenzfunktion vermitteln möchte. Also zum einen gibt es da den Grundsatz mehr Stoff, mehr Seriosität. Also die Röcke sind dann beispielsweise nicht kürzer als knielang und die Oberteile, die bedecken die Schultern und haben einen Ärmelansatz. Zum Zweiten sagt man, wir sollen nicht mehr als 9 Dinge sichtbar tragen. Also beispielsweise jetzt ein paar Schuhe, eine Hose oder einen Rock, dann ein Oberteil und den Blazer. Und dann sind wir bei 4 Kleidungsstücken, was bedeutet, dass wir immer noch 5 Dinge übrig haben für Accessoires, beispielsweise den Ring oder ein paar Ohrringe oder was einem da sonst so einfällt. Also nicht mehr als 9 Dinge sichtbar tragen. Und zum Dritten möchte ich sagen, dass grundsätzlich die dunklen Farben immer etwas durchsetzungsstärker wirken, etwas seriöser wirken, wie vielleicht dunkelblau oder dunkelgrau. Die hellen Farben, wie vielleicht beige, die wirken immer ein bisschen freundlicher und zugänglicher. Beides fände ich jetzt durchaus richtig und angemessen. Ich glaube, man muss auch überlegen und beobachten, was ist denn um mich herum so üblich? Weil wir müssten wahrscheinlich auch unterscheiden, ne? Arbeiten wir jetzt in einer Anwaltskanzlei, da pflegt man bestimmt einen anderen Dresscode als jetzt in der Agentur für neue Medien. Und das würde sich dann natürlich auch auf die Mitarbeiter in der Assistenz auswirken.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Die Generation Z. Das sind Menschen, die ungefähr von 1995 bis 2010 geboren worden sind. Die Generation also hat sich den Ruf erworben, besonders viel Wert auf die sogenannte Work-Life-Balance zu legen. Als Arbeitgeber muss man also schon einiges bieten, um diesen Nachwuchs für sich zu gewinnen. Dazu gehört auch ein möglichst einfacher Bewerbungsvorgang. Eine Firma aus dem pfälzischen Herxheim holt die jungen Menschen dort ab, wo sie sind, in den sozialen Medien und bietet eine Bewerbung per WhatsApp an. Wolfgang Brauer hat mit dem Firmenchef und einer Auszubildenden gesprochen.
Für mich ist WhatsApp ein täglicher Gebrauch und ich finde es schon nützlich heutzutage. Es geschieht viel drüber und es geht schneller, als jetzt sich am PC zu setzen und da eine Bewerbung einzutippen.
Sagt die 17-jährige Mariella Meyer, die bei der Firma Löffelfenster in Herxheim in der Pfalz eine Ausbildung zur Bürokauffrau macht. Ihr Chef Daniel Köth denkt genauso. Deshalb können sich junge Menschen seit einiger Zeit bei der Fensterbaufirma per WhatsApp bewerben.
Ich denke, dass der demografische Wandel eine große Rolle spielt. Wir bekommen immer weniger Auszubildende. Es liegt natürlich auch daran, dass die Auszubildenden anstreben, ein Studium und nicht ins Handwerk zu kommen. Und dadurch gibt es Verschiebungen. Ja, und man muss sehr viele Anstrengungen unternehmen, dann, um Auszubildende zu gewinnen. Wir haben das vor 2-3 Jahren noch über Printmedien versucht und haben sehr wenig Rücklauf bekommen. Wo wir das gemerkt haben, haben wir den anderen Weg gewählt, Social Media.
Eine Marketingagentur brachte den Firmenchef auf die Idee, junge Menschen mit der Aussicht auf eine unkomplizierte und schnelle Bewerbung über WhatsApp auf die Firma aufmerksam zu machen. Die Werbung dafür lief erstmal ganz klassisch über Plakat und Flyer für Ausbildungsmessen.
Wir haben die Firmenfahrzeuge beklebt. Es muss möglichst für den Auszubildenden einfach sein, für den Schüler einfach sein. Ich kann mich informieren und er kann sogar einen QR-Code scannen in der Werbeanzeige, um dann noch mehr zu erfahren.
Auf den Plakaten war der Ausbildungsmeister als Ansprechpartner abgebildet. Über seinem Kopf stand die WhatsApp-Telefonnummer. Die Interessenten konnten sich über WhatsApp melden und um Rückruf bitten oder gleich Bewerbungsunterlagen mitschicken. Der Plan ging auf, die Kampagne war ein Erfolg.
Circa 20 bis 40 Bewerbungen haben wir dadurch erzielt. Es macht natürlich aufmerksam und ich glaube, die Jugend spricht auch miteinander und sagt, bei Löffel habe ich mich beworben über WhatsApp. Ja, das ist wesentlich einfacher, als wenn ich mich jetzt am Computer sitze und ein Formular ausfülle.
Für das nächste Ausbildungsjahr hat die Firma schon 2 neue Azubis gefunden. 2 weitere werden noch gesucht. WhatsApp als Bewerbungsmöglichkeit alleine reicht aber offenbar nicht mehr aus.
Ja, wir sind schon einen Schritt weiter und wollen demnächst über Instagram und TikTok einzelne Firmen schalten, um den Bewerber aufmerksam zu machen.
Dazu werden Mitarbeiter der Firma interviewt und die Filme dann über die Social-Media-Netzwerke TikTok und Instagram veröffentlicht. Diesmal sollen nicht nur potenzielle Azubis angesprochen werden, sondern auch ausgebildete Fachkräfte. Das lässt sich die Firma einen 5-stelligen Betrag kosten, sagt Geschäftsführer Daniel Köth. Ob das Geld wirklich gut investiert ist und Bewerber en masse kommen, weiß der Firmenchef allerdings nicht. Er hofft, dass er richtig liegt. Seine Auszubildende Mariella Meyer, die sich noch ganz klassisch persönlich in der Firma beworben hat, ist sich hingegen sicher. Sie setzt auf die sozialen Medien.
Ich finde es echt eine gute Sache. Ich glaube, die werden auch ziemlich wichtig werden, weil keiner der Jugendlichen so wirklich Zeitung oder so mehr schaut.
Das war ein Beitrag von Wolfgang Brauer und damit sind wir am Ende unserer aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lena Stadler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.